Sexualität aus biblischer Sicht, die biblische Ordnung für Ehe und Sexualität. Ich muss ein bisschen was vorausschicken. Wer es ausführlich möchte, was ich heute Abend sage, ich habe in diesem Buch einen Artikel geschrieben über 20 Seiten oder was weiß ich, noch ein bisschen mehr. Wir leben uns auch ohne Trauschein die sexualethische Herausforderung des Individualismus. Wie viel soll ich das wünschen? Weiß gar nicht. Also da kann man das ausführlich nachlesen. Wer das Buch kaufen möchte, soll sich bei mir melden, dann bringe ich morgen einen Stapel mit. Ansonsten, wer es kurz haben möchte, der kriegt es heute Abend kurz. Man müsste eigentlich über dieses Thema ganz, ganz weit ausholen. Dieses Thema hat viele verschiedene Facetten. Und eigentlich müsste ich 5 Abende halten über dieses Thema. Ich kann heute Abend Folgendes nicht tun. Ich kann nicht darüber reden, wie man es eigentlich vor einer Jugendgruppe machen müsste. Nämlich seelsorgerlich, werbend, einladend. Ich tingle viel rum mit diesem Thema. Ich sage mir immer, Mensch, einer muss es tun. Also, und wenn es niemand tut, Gekle, dann musst du es halt tun. Ich erlebe ganz viele Ängste unter Mitarbeitern, die sagen, Herr Gekle, eigentlich haben Sie voll recht, aber wenn Sie hier wären, Sie könnten es sich nicht vorstellen. Und dann holt man lieber einen von außen, und der dann die Prügel abholt und dann auch wieder geht. Das macht mir auch nichts aus. Ist hochinteressant übrigens, wenn es offenere Abende sind, wo dann groß eingeladen wird. Ich komme viel im Land rum, zu viele offizielle Abende und so. Die Presse lässt sich nie blicken. Bei diesem Thema ist die Presse immer da. Und zwar die Lokalpresse, und am nächsten Tag kommt dann irgendein Verriss in der Schorndorfer Kreiszeitung oder was weiß ich, in irgendeinem Caseblatt. Und das lassen sich Lokalredakteure nie entgehen. Also wenn ihr mal in der Zeitung kommen wollt, müsst ihr mit dem Thema auf Tour gehen. Ihr müsst dann aber so eine Haltung einnehmen wie der Ex-Kanzler Kohl. Der sagt ja auch, schlechte Presse ist besser als gar keine Presse. Also man wird nachher dann regelmäßig in die Pfanne gehauen. Nein, ich kann es heute Abend nicht so machen, wie ich es bei diesen Abenden mache. Da treten die Bibelstellen etwas in den Hintergrund, da tritt die theologische Ausführung etwas in den Hintergrund, da gehe ich die Sache viel seelsorgerlicher, viel lebensnaher und existenzieller an. Müsste man eigentlich auch tun. Ich kann heute Abend auch nicht auf die vielen Gründe eingehen, warum es so ist, wie es ist heute. Ich muss sagen, ich kann viele junge Menschen verstehen. Ich kann viele junge Menschen verstehen, die sie sagen, Mensch, ich kann mir diese Sexualethik, von der du redest, einfach nicht leisten. Ich verstehe sie auch nicht, mir gefällt sie auch nicht. Ich verstehe das, dass es heute unglaublich schwer ist, nach biblischen Maßstäben zu leben auf diesem Gebiet. Habe ich großes Verständnis, und wenn ihr Jugendarbeit macht, braucht auch ihr dieses Verständnis. Wir sollten nicht als die Law and Order Sheriffs kommen und sagen, hört mal her, wer es nicht so sieht wie ich, der hat hier nichts zu suchen. Nein, wir brauchen ein Riesenverständnis für junge Menschen und den Druck und die Schwierigkeiten, die es gerade auf diesem Gebiet heute gibt, um mit ihnen hier zu reden, zu leben. Und wir müssen ihnen diese Liebe und dieses Verständnis signalisieren. Es ist wahnsinnig schwierig. Eine der großen Herausforderungen überhaupt, dass mittlerweile zwischen der Geschlechtsfähigkeit von jungen Menschen, die, sagen wir mal, was weiß ich, 13 Jahren eintritt, plus minus, wenn man Jungs, Mädchen verschieden, und der Möglichkeit, eine Ehe einzugehen, also wo eine wirtschaftliche und emotionale Selbstständigkeit eintritt bei jungen Menschen, zwischen 10 und 15 Jahren vergehen. Das ist ein Riesenproblem. War zu biblischen Zeiten anders. Es gibt so der Wiener Sängerknaben, und im 18. Jahrhundert sangen diese Sängerknaben bis ins 18. Lebensjahr in diesem Knabenkomi. Das heißt, die hatten erst mit 18 Stimmbruch. Das heißt, die wurden erst mit 18 geschlechtsreif. Und da verkürzt sich die Zeit, wenn man mit 20 heiratet. Dann muss man 2 Jahre mit seinem sexuellen Druck irgendwie klarkommen und kann dann aber auch eine sexuelle Erfüllung in der Ehe erleben. Heute tritt der Zeitpunkt der Geschlechtsreife mit dem Zeitpunkt, wo man wirklich dann eine verbindliche Ehegemeinschaft eingehen kann, 10, 15 Jahre auseinander, ist ein Riesenproblem. Diese Zeit muss man gestalten. Das hat sich verändert in der Geschichte, und auf diese Herausforderung, da braucht man Antworten. Da kann man nicht kalt antworten, ja, so ist es halt, muss halt mit leben. Nein, man muss hier auch in einer Gemeinde Wege zeigen, wie man miteinander leben kann, wie man diese Zeit gestalten kann. All das kann ich heute Abend nicht. Vielleicht können wir das in einem Gespräch noch tun. Vielleicht können wir das morgen, nee, übermorgen Abend, beim Frageabend noch manches aufgreifen. Ich rede heute Abend zu euch als Mitarbeiter. Als Leute, die im CVMs in irgendeiner Weise Verantwortung tragen. Und ich möchte euch einfach schlicht und ergreifend in ein paar Bibelstellen einmal ein paar biblische Grundzüge aufzeigen zu einem Thema, über das es immer heißt, die Bibel sagt da nichts drüber. Wir hatten letztes Jahr, immer im Frühjahr, haben wir so eine Vorstände-Mitarbeitertagung und da habe ich so ein paar Sätze dazu gesagt, denn steht eine CVM-Vorsitzende auf, um eines mal klarzustellen, die Bibel sagt darüber nichts. Ich räusper mich dezent und sage, glaube ich aber sehr wohl, dass die Bibel da was drüber sagt. Aber das ist so ein Ammenmärchen, die Bibel sagt da nichts. Was es in der Tat nicht gibt, ist ein Vers in der Bibel, der sagt, du sollst vor der Ehe nicht miteinander schlafen. Dieser Vers in dieser Wortwahl steht nirgends in der Bibel. Aber die Sache an sich ist biblisch mehr als ausgetreten und mehr als deutlich. Und mir geht es einfach mal darum, euch ein paar Argumentationshilfen zu geben, euch ein paar Schneisen zu schlagen durch dieses Buch in dieses Thema hinein, damit nicht alles so vom Hören und Sagen und Wischiwaschi erzählt wird, sondern damit wir an dem Punkt es einfach mal klar bekommen mit allen Bedingtheiten, was ich nicht sagen kann heute Abend. Soweit die Vorbemerkung. Punkt, was ist eigentlich eine Ehe? Wenn wir über Sexualität reden und darüber reden, dass Sexualität in der Ehe zu ihrer Erfüllung kommen soll, dann möchte ich das zunächst mal an den Anfang stellen, dass wir mal klarkriegen, was ist das eigentlich, wenn zwei Menschen heiraten? Was hat sich Gott eigentlich gedacht? Und ich habe 5 Punkte, es können noch mehr Punkte gehen, aber diese 5 Punkte, die möchte ich kurz mal mit euch angucken. Die Ehe ist eine polare Gemeinschaft, das heißt nicht eine kalte Gemeinschaft wie am Nordpol oder so oder am Südpol, nein. Aber in der Ehe kommen zwei Menschen zusammen, die wie zwei Pole verschieden sind. Wo es auch wie zwischen zwei Polen eine Spannung gibt. Wo von vornherein zwei ganz unterschiedliche Wesen sich treffen. 1. Mose 1, Vers 26 im Schöpfungsbericht heißt, lasset uns Menschen machen. Ja, so in etwa, ja, Augenblick, so fängt es an und wie geht's weiter. Und jedenfalls am Ende heißt es, und er schuf sie als Mann und Frau, aber Augenblick mal. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da, Vers 27, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Weib. Gott erschafft den Menschen als polares Gegenüber. Und weder Mann noch Frau genügen sich an sich selber, sondern sie sind von vornherein aufeinander bezogen. Und sie ergänzen sich gerade in dieser Verschiedenheit. Und Gottes Wille ist es gerade, dass in einer Ehe diese unterschiedlichen Menschentypen sich ergänzen und zueinander kommen. Warum ist es nicht gut, dass der Mensch allein bleibt? Weil er eigentlich als Mann allein und als Frau allein immer ergänzungsbedürftig bleibt. Ihr müsst euch das merken, eine Ehe ist dazu da, dass ich korrigiert werde. Und ich muss einen Modus finden in einer Beziehung, in einer Ehebeziehung, wie diese Korrektur ein Leben lang funktioniert. Eine Ehe wird dann schwierig, wenn man sich nicht mehr gegenseitig korrigiert. Eine Ehe wird dann schwierig, wenn man sich gegenseitig nichts mehr sagen kann. Ich bin immer ein Mensch, der auf Ergänzung angelegt ist, auf Korrektur angelegt durch den anderen. Männer und Frauen, das ist ja auch das Spannungsvolle, die fühlen ganz anders. Sie denken ganz anders. Und gerade in dieser Unterschiedlichkeit brauchen sie einander. Deshalb ist für mich aus meiner Perspektive auch sehr wichtig, dass wenn jemand Single bleibt, ganz gleich aus welchem Grund, dass er oder sie in eine Gemeinschaft sich hineinbegeben und sich in einer Gemeinschaft immer wieder korrigieren lassen und verändern lassen, sich da immer wieder ein Feedback holen. Wenn jemand allein bleibt, ohne Rückmeldung, dann verschrumpelt er. Das ist ganz normal. Wir sind alle auf Korrektur hin angelegt. Dann wird man komisch. Dann wird man ein bisschen äuge, sagt man im Schwäbischen. Und deshalb Singles sind darauf angewiesen, in eine Gemeinschaft immer wieder integriert zu sein, wo man sich auch Dinge sagen kann, wo man sich korrigieren kann, wo man auf eigene Fehlentwicklungen sich ansprechen lassen kann. Wir sind auf immer ein polares Gegenüber angewiesen. Und so wie die Erde sich nicht drehen würde ohne diese beiden Polare und die Spannung, die hier besteht, so würde auch ein Mensch aufhören, sich zu bewegen, wenn er nicht diesen anderen Pol immer wieder hätte. Ehe ist zweitens eine Zeugungsgemeinschaft. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie. Und, 28. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Eine Ehe ist auf Fortpflanzung hin angelegt. Das ist nicht der einzige Sinn der Ehe. Aber es ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass aus einer Ehe auch Nachwuchs entsteht. Ich weiß, dass es viele Paare gibt, denen das nicht vergönnt ist, aus biologischen Gründen. Und es mag auch seelsorgerliche Gründe geben, dass ein Paar auf Kinder verzichtet. Aber ganz grundsätzlich ist ein Defizit, wenn Menschen von vornherein sagen, Kinder sind mir zu mühsam. Man verliert enorm viel Lebensqualität, wenn ein Ehepaar auf Kinder verzichtet, absichtlich, obwohl es anders möglich wäre. Eine Ehe ist immer eine Zeugungsgemeinschaft, aus der neues Leben entstehen soll. Wie gesagt, es mag Gründe geben. Ich kann das seelsorgerlich auch verstehen. Aber der gegenwärtige Modetrend, der schadet uns. Der schadet uns Menschen, weil wir Menschen darauf angelegt sind, uns fortzupflanzen. Von Gott her. Er hat es in uns hineingelegt, diese Möglichkeit. Und es ist kein Luxusvergnügen, wenn man Kinder hat. Sondern es ist von Gott eine gut gesetzte Ordnung, wenn Menschen neues Leben schaffen oder neues Leben zeugen und dadurch sich selber fortpflanzen. Eine Ehe ist eine Lebens- und Liebesgemeinschaft. Auch dieses Element ist von Anfang an da. 1. Mose 2, 21. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Die zwei werden ein Fleisch sein. Sie werden sich vereinigen. Da ist auch diese Liebesbeziehung da. Dieses Element, dass man emotional sich verliebt, aneinander hängt und eine tiefere Gemeinschaft miteinander hat als mit irgendeinem anderen Menschen. Und dann ist eine Ehe auch eine Rechtsgemeinschaft. Eine Rechtsgemeinschaft. Die Ehe wird von Anfang an juristisch begründet und juristisch geschützt. Hier wird ein Vertrag geschlossen, der vor Gott Gültigkeit hat. Und Gott ist ein Gott des Rechts, der Ordnung, der Gerechtigkeit. Es hängt alles miteinander zusammen. Und Gott schützt eine Ehe. Auch juristisch, vor ihm her ist es ein gültiger Vertrag, ein gültiger Bund. Wir sprechen ja heute von einem Ehebund. Wisst ihr, was ein Bund ist? Ein Bund ist biblisch gesehen zunächst einmal eine ganz einseitige Verpflichtung gegenüber einem anderen, ohne Gegenverpflichtung. Wenn Gott mit dem Volk Israel einen Bund schließt oder mit Abraham einen Bund schließt, dann ist das zunächst einmal eine ganz einseitige Verpflichtung von Seiten Gottes. Ich will dir, Abraham, treu sein. Und es ist dann die Sache Abrahams, dass er umgekehrt eine Treue verspricht. Aber Gott verspricht das ganz einseitig. Phänomenal in dieser Geschichte in 1. Mose 15 beschrieben, wo Abraham nachts die Sterne anguckt und Gott dann zu ihm spricht, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und dann kommt diese Feuerwalze. Dann muss Abraham Tiere nehmen und die in der Mitte halbieren, ziemlich blutrünstiges Unternehmen in der Nacht, und dann fährt Gott durch diese auseinandergelegten Tierhälften wie eine Feuersäule durch. Was macht er da? Gott schließt durch diesen Akt einen Bund mit Abraham, indem er zum Ausdruck bringt, ich Gott, will so wie diese Tiere zerteilt werden, halbiert werden, wenn ich mein Versprechen gegenüber dir nicht halte. Interessant, dass Abraham nicht durchgehen muss. Weil er da gar nicht durchgehen kann. Gott verpflichtet sich ganz einseitig gegenüber diesem Abraham. In einer Ehe verpflichte ich mich ganz einseitig gegenüber meiner Frau. Ich will dir treu sein. In guten wie in schlechten Tagen. Ich will dir treu sein bis dass der Tod entscheidet. Eine ganz einseitige Verpflichtung. Meine Frau gibt mir die gleiche, ihrerseits einseitige Verpflichtung. Das ist diese Rechtsgemeinschaft, dieser Bund, der einklagbar ist. Und die Ehe ist auch ein gegenseitiges Besitzverhältnis. Ein Besitzverhältnis, wo der eine Ehepartner einen Anspruch hat auf den anderen. Meine Frau gehört mir und ich gehöre meiner Frau. Wir gehören uns gegeneinander. Wir haben einen Anspruch aufeinander. Ein Besitzverhältnis. So fundamental begründet die Bibel die Ehe, das Miteinander. Und Gott sagt, in dieser Ehe soll die Sexualität praktiziert werden. Es gibt außer dem Heiligen Geist keine stärkere und tiefere Dynamik und Kraft in unserem Leben als die Sexualität. Die Sexualkraft ist die nach dem Heiligen Geist, und wenn man den nicht hat, dann ist die stärkste, aber die zweitstärkste Kraft im Leben eines Christen. Ohne die Sexualität wären wir ziemlich schlappe Menschen. Eine ungeheure Dynamik, nicht nur übrigens im Blick auf den Sexualverkehr, sondern unser ganzes Leben ist wesenhaft bestimmt von dieser Sexualkraft. Eine riesige Quelle der Dynamik für unser ganzes Leben, auch für unseren Beruf, für Beziehungen, für Freizeit, für eine Gemeinde. Wir ahnen nicht, was für Kräfte auch aus der Sexualität in alle anderen Bereiche unseres Lebens hineinfließen. Ich sage immer, Sexualität ist wie ein Atomkraftwerk. Genauso viel Power kommt daraus und deshalb muss man sie genauso schützen wie Atomkraft. Und das tut Gott in der Ehe. Die zweite Frage, die ich jetzt am Ende euch mal angehen möchte, ist die Frage, wann beginnt eigentlich eine Ehe? Und hier gibt es jetzt die tollsten Antworten. Manche sagen, naja, wenn sich zwei küssen. Andere sagen, ja, also wenn zwei Geschlechtsverkehr haben, ist die Ehe geschlossen. Quatsch. Oder andere sagen, ja, wenn zwei sich das Versprechen im Mondenschein irgendwie auf der Neckarinsel, dann ist es geschlossen. Andere sagen im Standesamt, andere sagen nein, in der Kirche. Wann beginnt eigentlich eine Ehe? Und das ist jetzt biblisch nur so zu beantworten, dass man mal guckt, wie wurden eigentlich in der Bibel Ehen geschlossen? Und einen Blick tut in die Sitte der Verlobung und der Hochzeit in biblischer Zeit. So, eine Hochzeit zu biblischen Zeiten wurde in zwei Schritten. In zwei Schritten vollzogen. Schritt 1 war die Verlobung. Was passierte bei der Verlobung? Bei der Verlobung zahlte der Bräutigam dem Brautvater den Brautpreis, also Kamele oder sonst was, oder Bargeld oder wie auch immer. Oder er erbrachte den Brautpreis, als in vielen Kulturen bis heute noch so, dass man blechen muss, wenn man heiraten muss. Manchmal ist es umgekehrt, manchmal muss der Brautvater blechen an den Bräutigam in Indien. Wenn man in Indien 4 Töchter hat, die Kinder einen, dann ist man nachher pleite. Manchmal muss aber auch der Bräutigam an den Brautvater blechen. Also es ist kulturell sehr unterschiedlich, wer da reich wird und wer arm wird. Aber zu biblischer Zeit war es so in Israel, dass der Bräutigam also dem Brautvater einen vorher auszuhandelnden Brautpreis zahlen musste. Also an der Höhe des Brautpreises konnte die Frau dann ablesen, wie viel sie wert war. Wobei es da schon gewisse Regeln gab, also gewisse Grenzen und gewisse Möglichkeiten. Zum Beispiel der Brautpreis, den Jakob für die Rahel bezahlte, waren eben 7 Jahre Schufterei. Das war noch ein relativ hoher Brautpreis. Ja, Moment. Für die Rahel waren 7 Jahre ausgehandelt. Dann hat man ihm bei der Hochzeitsfehde die falsch untergeschoben. Das ist für mich eines der großen Rätsel der Bibel, dass dem das nicht gedämmert ist eigentlich. Ja, mir ist es erst sehr viel später klar geworden, warum. Die haben den Jakob natürlich abgefüllt bei der Hochzeitsfehde. Der war in der Nacht sternhagelvoll. Also nein, nichts gegen Alkohol, aber möchte ich euch nur warnen. Der war so sternhagelvoll besoffen, dass der wirklich das nicht kapiert hat. Und im Grunde aus der Sicht Das Laban war das einzig möglich. Der hätte die Rahel gar nicht verheiraten dürfen, weil die älteste Tochter damals zuerst verheiratet werden musste. Und da die offensichtlich schwer losbrachte, war das das Arrangement. Dann musste er nochmal 7 Jahre, also der hat sehr viel bezahlt für seine beiden Bräute oder für die eine jedenfalls. Und das war die Verlobung. Die Bezahlung des Brautpreises war der Verlobungsakt, und ab dem Verlobungsakt galten die beiden juristisch, vom juristischen Standpunkt her, als verheiratet. Da fand noch keine geschlechtliche Berührung statt, aber juristisch galten die als Mann und Frau. Das ist sehr wichtig. Und der zweite Schritt ist dann die Hochzeit. Die fand so statt, dass am Morgen der Mann sein Haus verließ, in dem die Hochzeitsfete nachher stattfinden sollte, in dem Mann und Frau nachher auch wohnen sollten und leben sollten. Der Bräutigam verließ das Haus und ging zum Brautvater und regelte mit dem nochmal alle Modalitäten, als die Fete zahlt und so weiter. In dieser Zeit brachten die Brautjungfern die Braut in das Haus des Bräutigams, bereiteten alles vor für die Fete, und am Abend kam dann der Bräutigam in sein eigenes Haus, wo die Braut schon auf ihn wartete, und die Fete und die Hochzeitsfete, und da kommt dann die Sitte her, den Bräutigam einzuholen von diesem Gleichnis. Ihr kennt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Es war dann der Job der Freundinnen, der Braut, den Bräutigam abzuholen. Ja? Und die warteten, und es könnte manchmal schon spät werden, wenn die noch ein paar Schnäpsel getrunken hätten mit dem Bräutigamsvater und mit dem Brautvater und so. Und dann wusste man nicht, wann kommt der zur Fete. Und deshalb mussten die Brautjungfern Lampen haben, wenn es Nacht wird, dass sie den mit Lichtern da einholen. Das ist diese Sitte, die hinter diesem Gleichnis von den 10 Brautjungfern steht. Und dann wurde ein Fest gefeiert, das mehrere Tage dauerte. Also nicht nur so einen läppischen Samstag. Manche brüsten sich, ja, es ging bis um 4 nachts, die Fete, da lachen sie ja damals drüber. Die haben da 7 Tage ein Fest abgezockt. Wie gesagt, es gibt ja diesen Bericht Johannes 2 von der Hochzeit zu Kana, wenn man da mal abpeilt, das waren 600 Liter Wein, die da kurz, wenn man das mal so pro Kopf umrechnet, ich möchte es gar nicht vertiefen, aber da wurde schon anständig ordentlich eine Woche lang gefeiert. Und wenn man natürlich viele Freunde hat, dann konnte man das Jahr schon mit ziemlich viel Festen zubringen. Das war dann auch wirtschaftlich ein Problem, sodass die dann manchmal sagen mussten, also abwinken, ich kann leider nicht kommen. Das Problem hinter diesem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl ist ja in der Tat das, dass diese Geschäftsleute derart oft eingeladen waren, dass sie ihren Betrieb vernachlässigen mussten. Also es war gar nicht der böse Wille, dass die nicht zu dieser Hochzeitsfete kommen, sondern schlicht wirtschaftliche Probleme. Die mussten sich um ihr Geschäft, um ihren Betrieb kümmern und haben sich deshalb entschuldigen lassen. Dass die trotzdem dann, der König so wütend wird, liegt daran, dass das messianische Hochzeitsmahl alle anderen Feste in den Hintergrund drängt. Und wenn der Jesus kommt, dann gilt es wirklich, alles stehen und liegen zu lassen. Aber vom Bild her war das sehr verständlich. Die antike Kultur war eine Festkultur, auch in Israel. Die haben gefeiert bis zum Anschlag. Und für Geschäftsleute und Leute mit Betrieb wurde es manchmal wirklich schwierig, da auf allen Hochzeiten zu tanzen, weil man sonst nichts mehr arbeiten konnte. Also, ich habe euch die Stellen aufgeschrieben, das Blatt kriegt ihr nachher, da könnt ihr diese ganzen Sitten, wo die beschrieben werden, so nochmal ein bisschen nachlesen und nachschlagen. So, jetzt, so war zunächst mal Verlobung, heute ist es anders. Übrigens, es wird auch nie als Gebot genannt, dass es zu allen Zeiten so sein muss. Also Verlobung als juristische Eheschließung mit Brautpreisbezahlung und Hochzeit in der Form. Das wird nie verpflichtend gemacht für alle Gemeinden, für alle Christen zu allen Zeiten. Das ist ein kultureller Hintergrund der Zeit damals. Und schon Israel wusste, in anderen Völkern ist anders, kein Problem. Mir geht es an dieser Stelle nur darum, was ist eigentlich das Wesentliche dieses Hochzeitsfestes, der Eheschließung? Was ist das, was wirklich dann für eine Ehe grundlegend ist? Und der Rechtsakt kommt vor dem Geschlechtsakt. Eine Ehe war damals und ist zu allen Zeiten, übrigens auch in allen Kulturen, durch die Bank eine Rechtsgemeinschaft. Ehe ist in allen Kulturen, bei allen Völkern rechtlich geschützt. Eine Ehe wurde damals im Tor geschlossen, im Stadttor. Warum im Stadttor? Weil im Stadttor die Ältesten sitzen, die damals die Richterfunktion innehatten. Und diese Ältesten waren Zeugen dieser Eheschließung zwischen dem Bräutigam und dem Brautvater und bezeugten, diese Ehe ist jetzt juristisch verbindlich geschlossen, deshalb auch einklagbar. David zum Beispiel musste einmal seine Michal einklagen bei seinem Vater Saul. Der Saul hatte die ja dem versprochen, der den Goliath alle macht. Ne? Er hat gesagt, also wer die Philister hier schlägt und dem Goliath eine aufs Hirn haut, der kriegt meine Tochter. Und David hat es gemacht und hat sich damit juristisch die Tochter verdient. Das war sozusagen der Brautpreis. Der Kopf vom Goliath war der Brautpreis für die Michal. Geschmacklich, Frage, ob das, aber so war das halt. Und damit hatte er juristisch Anspruch auf die Michal und diesen juristischen Anspruch musste er nachher auch einklagen. Ehe ist eine öffentliche Rechtsgemeinschaft. Und vor der öffentlich-rechtlichen Heimführung, vor der Hochzeit, gab es zwischen den Verlobten keine Geschlechtsgemeinschaft. Das sieht man zum Beispiel an diesen beiden Stellen, 1. Mose 19, auch eine ziemlich brutale Geschichte. Lot in Sodom und Gomorra. Lot hatte Töchter und jetzt kommen ja diese Boten Gottes nach Sodom und Gomorra. Und die Leute von Sodom und Gomorra kommen auf den Trichter, das sind Fremde, wir wollen mit denen homosexuell verkehren. Homosexualität war in Sodom und Gomorra wie in vielen Ländern der Antike das eigentliche Ideal der Sexualität. Auch der griechische Mann, die Korinther, der normale griechische Korinther, sagte, wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern. Frauen sind unfähig zu wahrer Liebe. Wahre Liebe gibt es nur zwischen Männern. Frauen sind für die Triebbefriedigung gut und für die Kinderzeugung gut. Für die wahre Liebe brauchen wir einen Knaben. Homosexualität war in Griechenland das sexuelle Ideal. Alles andere war nur zur Zweckmäßigkeit da. Und so in Sodom und Gomorra auch, die wollten diese Boten, die da bei Lot Wohnung genommen hatten, die wollten dies homosexuell vergewaltigen. Und dann sagt Lot, nein, bitte die nicht, die unter keinen Umständen, bevor ihr alle umbringt, ich habe zwei Töchter, die sind verlobt, aber sie wissen noch von keinem Mann gemäß der damaligen Sitte, sie sind verlobt, aber eben noch nicht verheiratet. Sie sind rechtlich schon eigentlich verheiratet, aber noch nicht durch diesen Hochzeitsakt. Und deshalb wissen sie auch noch von keinem Mann, deshalb hatten sie noch keinen Geschlechtsverkehr. Das gleiche, die Überraschung der Maria, als ihr eröffnet wird, dass sie schwanger ist, und sie sich ins Hirn schlägt und sagt, ja wieso eigentlich, ich bin zwar verlobt, aber ich darf doch eigentlich noch gar nichts, kann doch noch gar nicht sein, weil ich noch überhaupt keinen Verkehr hatte mit diesem Josef. Dieser jeweilige Rechtsstand einer Frau wurde damals auch durch die Kleidung zum Ausdruck gebracht. Man konnte es einer Jungfrau an der Kleidung ansehen, dass sie Jungfrau war. Also dieser Stand war durch die Kleidung markiert. Das sieht man zum Beispiel 1. Mose 24, als dieser Knecht Eliezer sich aufmacht, um dem Isaak eine Frau zu suchen. Da geht er an diesen Brunnen ran und sieht sofort, dass diese, wie heißt sie, Rebecca, eine, sagen wir mal Rebecca, wenn ich falsch, nein, nee, Rebecca stimmt, dass diese Rebecca Jungfrau ist, weil es an ihrer Kleidung erkennbar war, im Unterschied zu verheirateten Frauen, die eine andere Kleidung anhatten. Oder sehr deutlich in 2. Könige, nee, das ist falsch, 2. Samuel 13 muss das heißen, ich muss noch korrigieren, nicht 2. Könige, sondern 2. Samuel 13, dieser Geschichte von Amnon und Tamar. Diese Tamar hatte ein Ärmelkleid oder kein Ärmelkleid oder was weiß ich. Also die reißt sich jedenfalls, nachdem sie von diesem Amnon vergewaltigt wurde, den Ärmel ab. Oder näht sich einen an oder irgendwie. Also ich glaube, sie reißt ihn ab. Jedenfalls, um deutlich zu machen, ich bin jetzt keine Jungfrau mehr, sondern ich bin jetzt eigentlich geschändet. Ich kann mich nicht mehr als Jungfrau zeigen und das macht sie durch die Veränderung ihrer Kleidung deutlich. Also der Rechtsstand einer Frau wurde sehr deutlich zum Ausdruck gebracht, weil es eine juristische Angelegenheit war. Und auch Jesus versteht die Ehe als eine geschützte Rechtsgemeinschaft. Wenn wir das vielleicht mal kurz aufschlagen, dass wir doch ein paar Bibelstellen nachschlagen. Und auch Jesus versteht die Ehe als eine geschützte Rechtsgemeinschaft. Wenn wir das vielleicht mal kurz aufschlagen, dass wir doch ein paar Bibelstellen nachschlagen. Matthäus 5, 27 bis 32 aus der Bergpredigt. Da heißt es, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, sie zu begehren, der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Herzen. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der soll ihr einen Scheidebrief geben, wieder eine juristische Einrichtung des Alten Testaments. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs, der macht, dass sie die Ehe bricht, und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Wiederum diese rechtliche Begründung, diese geschützte Rechtsgemeinschaft, die zum Schutz, vor allem zum Schutz der Frau da sein soll. Wenn man mal vielleicht kurz Matthäus 19 aufschlägt, die Verse 1 bis 9, da beruft sich Jesus dann eben auf 1. Mose 2, auf eine Schöpfungsordnung. Die Ehe ist nicht eine Notfallverordnung nach dem Sündenfall, sondern die Ehe wurde schon vor dem Sündenfall gestiftet, bei der Schöpfung Gottes. Und Jesus beruft sich da auf 1. Mose 2, Vers 24, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Gott und Jesus schützen die Ehe. Übrigens, Jesus erkennt auch nicht an, wenn zwei in sexueller Gemeinschaft leben, dass sie das in Ehe nennen. Als Jesus dieser Frau im Jakobsbrunnen begegnet, dann weiß Jesus, dass diese Frau fünf Männer hatte und jetzt wieder mit einem Mann zusammenlebt, in geschlechtlicher Gemeinschaft lebt, die aber nicht juristisch gedeckt war. Sie war nicht verheiratet. Und deshalb sagt Jesus, und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann. Der ist nicht dein Mann. Sie lebt mit dem zusammen, sie hat mit dem Geschlechtskontakt, sie leben wie ein Ehepaar, aber Jesus verweigert diesem Mann den Titel, den rechtlichen Titel, dein Mann. Weil sie nicht in einer ehelichen Gemeinschaft leben, verweigert Jesus diesem Lebensgefährten, diesem Lebensabschnittspartner, den Begriff dein Mann. Gleiche bei David und Batseba. Batseba kann David erst dann ihren Mann nennen, und David kann Batseba erst dann seine Frau nennen, das war ein rechtlich, juristisch geschützter Begriff, in dem Moment, in dem sie verheiratet waren. In dem die Ehe dann auch rechtsgültig geschlossen wurde, erst dann ist der Begriff dein Mann, deine Frau, oder sein Mann, nee, ihr Mann, deine Frau, erlaubt. So rum. Nirgendwo begründet in der Bibel der Geschlechtsverkehr eine Ehe. Also dieses Ammenmärchen, das manchmal erzählt wird, wenn zwei miteinander schlafen, sind sie verheiratet. Nirgendwo wird in der Bibel die Ehe durch einen Geschlechtsverkehr begründet. Öffentlichkeit und Rechtsschutz sind aus biblischer Sicht die entscheidenden Kriterien für den Beginn einer Ehe. Öffentlichkeit und Rechtsschutz, diese beiden Dinge, auf die kommt es an in der Bibel, wenn es um den Eheschluss geht. Und deshalb, wenn wir heute fragen, ich könnte auf die Kirche verzichten, auf die kirchliche Eheschließung. Ich könnte wegen mir auch auf die standesamtliche Eheschließung verzichten. Es würde mir genügen, wenn man wegen mir sagen würde, in dem Moment, wo ein Mann den ersten Umzugskarton über die Schwelle der Wohnung seiner Frau trägt und ein Zeuge dabei ist und eine Unterschrift stattfindet, sind die zwei verheiratet. Würde genügen. Öffentlichkeit und Rechtsverbindlichkeit. Aber diese beiden Dinge, die müssen zusammenkommen. Öffentlichkeit und Rechtsverbindlichkeit. Es wird weltweit sehr unterschiedlich, die Ehe geschlossen. Aber diese beiden Elemente sind entscheidend. Man kann die rechtlichen Verhältnisse ändern. In Norwegen ist die Kirche gleichzeitig rechtlich verbindlich. Woanders wird überhaupt nicht in die Kirche gegangen. Im Alten Testament war das auch kein großer geistlicher Akt, sondern der Brautvater hat den beiden den Brautsegen oder den Ehesegen gespendet. Es war ein ganz schlichter Akt. Man braucht wegen mir auch gar keinen Gottesdienst dazu und ich als Pfarrer könnte auch darauf verzichten, dabei sein zu müssen. Aber diese beiden Elemente, Öffentlichkeit und Rechtsverbindlichkeit, als Schutz vor allem für die Frau, die sind entscheidend, dass alle Welt es weiß, die gehören jetzt zusammen. Ab diesem Moment wegen mir, wenn der seinen Umzugskarton über die Schwelle trägt, dann sind die verheiratet. Und dann kann auch alles geschehen, was im Blick auf Sexualität in eine Ehe gehört, aber diese beiden Elemente, es muss ein Zeitpunkt da sein, an dem diese Beziehung verbindlich ist und öffentlich ist. Wie auch immer das gestaltet wird, da könnte man sehr viel ändern, wobei unsere heutige Regelung sicherlich eine der angenehmsten ist. Ne? Also zu Luthers Zeiten war das ganz anders. Als Luther seine Katharina von Bora geheiratet hat, er hat gesagt, da wir nun einmal beieinander sind, wollen wir uns auch herzlich lieb haben. Also es war jetzt keine Liebesheirat, sondern mehr so zweckmäßige Ehe. Aber er hat einmal gesagt, ich liebe sie nicht gerade, aber ich schätze sie. Aber sie hatten dann doch 6 Kinder. Ist besser worden, ja? Ach, gut. Liebe kann ja auch wachsen, gell? Eine Inderin hat mir gesagt, bei euch in Deutschland ist so, bei der Ehe, da wird ein heißer Topf von der Herdflamme genommen. Bei uns in Indien, da wird ein kalter Topf auf die Herdflamme gesetzt bei der Eheschließung. Also das ist auch was Wahres dran. Bei Luther war es so, dass der juristische Akt in der Tat der Geschlechtsverkehr war. Und deshalb musste natürlich abends in der Hochzeitsnacht bei Luther und Katharina ein Zeuge am Bett sitzen, der Stadtkämmerer Bugenhagen aus Wittenberg. Der musste sich, wie bei allen Paaren, ans Bett setzen und das Geschehen begutachten und konnte dann ins Bett gehen, als alles seinen juristisch richtigen Gang genommen hatte. Und das war dann auch die Rechtsverbindlichkeit und die Öffentlichkeit. Ob uns das heute lieber ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt, aber diese beiden Dinge, die müssen zusammenkommen. Und deshalb, Rechtsakt kommt vor Geschlechtsakt. Und schließlich das Letzte, wie wird vor- und außerehelicher Geschlechtsverkehr beurteilt? Und das ist nun sehr eigentlich eindeutig durch die ganze Schrift hindurch. Im Neuen Testament haben wir eigentlich nur zwei Begriffe, Ehebruch und Unzucht. Und es wird nirgendwo im Neuen Testament beschrieben, was diese beiden Begriffe genau bedeuten. Aber diese Begriffe, die basieren auf der hebräischen Sprachformulierung des Alten Testaments. Wenn man wissen will, was diese beiden griechischen Begriffe, porneia für die Unzucht und die moicheia für den Ehebruch bedeuten, dann muss man ins Alte Testament schauen. Und was im Alten Testament damit gemeint ist, wird im Neuen Testament damit auch zum Ausdruck gebracht. Für die Bibel ist jeder vor- und außereheliche Geschlechtsverkehr schlicht und ergreifend Sünde, und zwar von Anfang an. 1. Mose 7:34 ist auch eine ziemlich brutale Geschichte von der Dina, einer Tochter Jakobs, und einem Hebiterfürsten Hamor. Ja? Und dieser Hebiterfürst Hamor, der trifft die Dina und er entbrennt in heißer Liebe und vergewaltigt die kurzerhand. Und dann nachher gefällt sie ihm aber immer noch, im Unterschied zu Amnon und Tamar, und er gewinnt sie lieb und möchte sie heiraten. Und das läuft dann auch, das Hochzeitsfest, und nachher aber die Brüder von Dina, die machen dann die ganze Sippe der Hebiter nieder, samt dem Bräutigam und dem Brautvater und der ganzen Stadt, legen die kurze Hand, machen die allen Kopf kürzer. Und die Begründung Also die werden dann gescholten auch vom Vater Jakob, warum macht das so brutal, und das geht ja nicht und so. Und die Begründung ist aber hochinteressant in 1. Mose 34, Vers 7. Indessen kamen die Söhne Jakobs vom Felde, und als sie es hörten, also dass dieser Hivitofürst Hamor diese Diener vergewaltigt hatte, und als sie es hörten, verdroß es die Männer, und sie wurden sehr zornig, dass er eine Schandtat an Israel begangen und bei Jakobs Tochter gelegen hatte, denn solches durfte nicht geschehen. Hier kommt altes Gottesrecht zum Ausdruck. Altes Gottesrecht, dass das nicht geschehen darf vor der öffentlich-rechtlichen Hochzeit, vor dem Hochzeitsfest. Und sie sind empört, dass sowas in Israel geschehen ist. Und dann heißt in Vers 31 als Begründung, warum die so brutal die ganze Sippe niedergemacht haben. Die antworteten aber, nämlich dem Jakob, durfte er, dieser Hamor, denn an unserer Schwester wie an einer Hure handeln? Also das eigentliche Problem für diese Brüder der Dina, für diese Söhne Jakobs, war nicht so sehr die Vergewaltigung, so brutal es auch ist, sondern dass er nicht vorher die Ehe mit ihr geschlossen hat. Das war für die das eigentliche Problem. Und weil er sie vorher vergewaltigt hat, hat er an ihr wie an eine Hure gehandelt. Er hat nämlich den Geschlechtsverkehr vor der Eheschließung vollzogen. Das gleiche auch 2. Samuel 13, Amnon und Tamar. Der Amnon, Halbbruder dieser Tamar, beides Kinder Davids, gewinnt die lieb und er lässt sich von der dann Kuchen backen und so weiter. Alles Tricks, wie man so dann ein bisschen näher sich kennenlernen kann, ist alles noch in Ordnung. Und die kommt dann und dann kriegt er auch wieder nicht seine Hormone in den Griff und fällt über die her und vergewaltigt. Und sie sagt eigentlich, du, also hör mal her, ich mag dich ja, kann man es auch gut vorstellen, aber bitte lass uns die Reihenfolge einhalten. Lass uns zum Papa David gehen, der wird nichts dagegen haben. Wir machen eine schnelle Hochzeit, ist ja alles zeitlich kein Problem damals, wenn die Fehde nicht so groß sein muss. Und aber der rafft es nicht, der kriegt seine Hormone unter Kontrolle und vergewaltigt sie. Und nachher wird er ihre überdrüssig. Psychologisch hochinteressant übrigens, dass er sie dann über hat nach diesem Gewaltakt. Und dann ist auch wieder das gleiche Phänomen, der wird dann nachher umgebracht, weil er sie vergewaltigt hat, weil er eben die Reihenfolge nicht eingehalten hat, weil er nicht zuerst die öffentlich-rechtliche Eheschließung gesucht hat, sondern zuerst diesen Geschlechtsakt sich genommen hat und dann nicht einmal mehr die Lust hatte, sie auch zu heiraten. Ehebruch ist biblisch gesehen jede außereheliche Geschlechtsgemeinschaft bei bestehender Ehe. Also wenn Menschen verheiratet sind und sie außerhalb dieser Ehe mit einem anderen Menschen Geschlechtsgemeinschaft haben, dann nennt es die Bibel Ehebruch. Im Neuen Testament, wie gesagt, Moicheia, dieses griechische Wort. Und was ist jetzt Unzucht? Wir haben heute Morgen von Unzucht gesprochen im Kontext dieses Verkehrs bei Prostituierten in Korinth. Unzucht sind aber generell alle übrigen Fälle von Geschlechtsgemeinschaft ohne eheliche Bindung. Kommt zum Beispiel Hosea 4, Vers 13 in der ganzen Universalität zum Ausdruck. Ich muss kurz finden. Hosea kommt hinter Hesekiel. Hinter Daniel, Entschuldigung. Hosea 4, Vers 13, das ist ein Gerichtswort über Israel. Der zweite Teil: Darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen. Man merkt hier, die Bräute werden zu Ehebrecherinnen, weil sie über ihre Verlobung juristisch schon verheiratet sind. Und wenn sie dann Geschlechtsverkehr haben, werden sie zu Ehebrecherinnen. Die Töchter, die noch nicht verlobt werden, die können nicht zu Ehebrecherin werden, sondern sie werden zu Unzüchtigen. Wo hier Huren steht, Luther hat Unzucht immer mit Hurerei und Unzüchtige immer mit Hurer oder Huren übersetzt. Da steht eigentlich dieser Begriff Unzucht. Müsste man Unzucht einfügen. Das ist also, diese beiden Begriffe decken alle geschlechtliche Gemeinschaft jenseits der Ehe ab. Wer verheiratet ist, kann nur Ehebruch begehen. Wer nicht verheiratet ist, kann Unzucht begehen. Aber mit diesen beiden Begriffen ist alles abgedeckt. Und genau dieser Sprachgebrauch aus dem Alten Testament, den übernimmt das Neue Testament in allen entsprechenden Stellen. Ich habe jetzt nur drei hier angefügt. Es gibt noch eine ganze Latte weiter, die aber ich euch erspare. Im Buch stehen sie. Aber so viel soll es mal genügen. Soweit die biblischen Kontexte. Ihr merkt, man muss ein bisschen blättern in der Bibel. Man muss ein bisschen nachsuchen und ein bisschen forschen. Aber dann ist das ein sehr schlüssiges Bild, das die Bibel zu diesem Thema abgibt. Und eigentlich auch klare Maßstäbe, die hier gegeben werden. Für mich ist diese Frage eine entscheidende Frage im Blick auf unsere Jugendarbeit. Eine wirklich entscheidende Frage, weil hier bei jungen Menschen Entscheidungen fallen. Und wir können viel über missionarische Jugendarbeit nachdenken. Wir können viel über Gemeindeaufbau nachdenken. Wir können viel über neue Formen und neue Ideen und so weiter nachdenken. Das ist unglaublich wichtig und gut. Aber wir brauchen nicht meinen, unsere Jugendarbeit hätte Zukunft, wenn wir den Bereich der Ethik links liegen lassen. Gott segnet Gehorsam. Und Gott segnet, wenn Menschen in seiner Spur bleiben. Wenn Menschen das nicht tun, kann man die tollsten Ideen des Gemeindeaufbaus produzieren. Gott kann nicht segnen. Und deshalb ist mir es wichtig, dass wir uns nicht drücken vor diesem Thema, auch wenn eine ganze Welt spottend über uns herfällt. Auch wenn alle nur den Kopf schütteln und wenn empörte Eltern anrufen, was wir mit ihren Kindern machen und was wir da für abstruse Gedanken verbreiten. Es wird in Zukunft leichter werden, als Christ identifizierbar zu werden. Das ist die gute Nachricht. Die andere Nachricht ist auch, es wird uns viel, viel mehr kosten als seither. Wir konnten uns seither hinter einer gut bürgerlichen Moral verstecken und sagen, naja, das ist doch selbstverständlich, sagen wir mal, bis vor 30 Jahren war das noch so. Heute können wir uns das nicht mehr und in Zukunft noch viel, viel weniger. Wir werden wirklich als die Deppen einer Gesellschaft dastehen. Aber entscheidend ist nicht, wie man vor einer Gesellschaft dasteht, sondern wie man vor Gott dasteht. Und deshalb lasst uns hier einfach mutig vorangehen und mutig den Mund aufmachen. Es kostet in dem Bereich genauso viel Mut, wie wenn man missionarisch einen Menschen auf Jesus anspricht. Es kostet genauso viel Mut, manchmal in einem CVM Menschen auf Sexualität und Sexualmoral und biblische Leitlinien hin anzusprechen. Ich konnte jetzt vieles nicht seelsorgerlich sagen. Ich möchte es einen noch sagen, vielleicht ist mancher oder manche heute Abend jetzt sehr betroffen, weil sie Dinge zum ersten Mal hört und vielleicht zu spät hört oder er sie zu spät hört und gut gewesen wäre, manches früher zu hören. Es gibt nichts, was nicht vor Gott wieder in Ordnung gebracht werden könnte. Und ich sage manchmal, gerade Leute, die hier schon manches hinter sich haben und vielleicht auch manche Fehler hinter sich haben, können ganz großartige Zeugen werden. Ganz großartige Zeugen vor einem Jugendkreis, vor einer Gemeinde, wenn sie mal erzählen, wie sie es gehandhabt haben und wie es schlecht war vielleicht und wie sie es anders machen würden. Wir können auch von unserem Versagen lernen, von einem ehrlichen, offenen Zeugnis über Dinge, die schiefgelaufen sind in unserem Leben und wie Gott auch Dinge heilen kann und vielleicht geheilt hat. Auch das ist möglich. Es gibt für alle eine ganz große Zukunft bei Gott, ganz gleich, was in der Vergangenheit war. Vergangene kann bei Gott immer neu gemacht werden. Jetzt singen wir ein Lied und dann, denke ich, können wir auch noch ein bisschen vielleicht Fragen sammeln. Ihr könnt alles werfen, aber ihr könnt auch Fragen stellen, Ergänzungen oder sonst was. Ja. Ja. Das war die einfachste Frage. Ich lege die nachher hinten hin, oder sie legt hier vorne. Hat noch. Jürgen. Nein. Der Punkt ist der. Der hat die also getroffen, die haben miteinander geschlafen, ob gewaltsam oder nicht, ist mal an der Stelle gar nicht entscheidend.
Nun war diese Frau nicht mehr Jungfrau und damit sozial draußen. Aber der rechtlich-juristische Akt ist nicht der Geschlechtsverkehr, sondern jetzt kommt das Eheschließungsverfahren in Gang und jetzt soll nachträglich diese Ehe auch noch rechtlich, juristisch geschützt werden, weil er sie im Grund in soziale Abseits gestellt hat, dadurch, dass er sie vergewaltigt hat. Und um diese Frau zu schützen, wird der jetzt verpflichtet, sie nachträglich noch zu heiraten, was aber keine Legitimation für den vorehelichen Geschlechtsverkehr ist, sondern er hat's gemacht. Und jetzt, um diese Frau zu schützen, soll er auch die Rechtsverpflichtung eingehen und auf sich nehmen, damit die Frau nicht nachher im sozialen Abseits steht. Das ist der Punkt. Aber die Ehe beginnt nicht mit dem Geschlechtsverkehr, sondern mit der anschließenden Eheschließung. Ja. Ja. Ja, nee. Nee, ja. Du meinst, wenn zwei miteinander schlafen, wenn die Hormone sie überkommen und die Leidenschaft glüht und uns dann kein Halten mehr gibt, was ist denn? Nein, ich würde nicht sagen, dass dieses Gesetz Moses für das Neue Testament übertragen wird. Dieses Gesetz wird im Neuen Testament nicht wiederholt. Es ist zunächst mal Unzucht, was hier geschehen ist. Es ist sicherlich gut, wenn das nachher in eine Ehe mündet. Ich halte es für der beste Weg, wenn das nachher in eine Ehe mündet. Aber es ist nicht der zwingende Grund, dass die nachher heiraten müssen. Mir ist es lieber, die überlegen sich das sehr gut, ob das wirklich erst, also ob es richtig war, nicht, stellt sich nicht die Frage, sondern ob sie zueinander passen, ob das gut geht. Also diese ganzen Überlegungen, die zwei Menschen überhaupt treffen, bevor sie treffen sollten, bevor sie sich heiraten, müssen die auch treffen. Also es soll und kann hier keine Zwangsehe geben, bloß weil zwei miteinander geschlafen haben. Die Beziehung kann auch wieder auseinandergehen. Und es ist besser eine intakte Beziehung als eine Zwangsehe. Das war damals in Israel anders. Das ist das Gesetz Mose, das in Jesus erfüllt, wird im Neuen Testament so nicht mehr wiederholt. Wie meinst du es? Und aber Moment mal, also wenn du das Gesetz Moses für die Gemeinde verpflichtend machen willst, was eindeutig weder Jesus noch Paulus noch alle neutestamentlichen Apostel getan haben, in Jesus erfüllt und damit zu Ende. Jesus ist das Ende des Gesetzes, Römer 10, Vers 4. Also dir würde die Ohren schlackern, wenn du alles halten müsstest, was im Gesetz Moses geschrieben steht. Über Petrus. Ja. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Grundsätzlich, Jesus ist das Ende des Gesetzes, des mosaischen Gesetzes Mose. In Jesus ist das Gesetz zu seinem Ziel gekommen. Was ich hier gemacht habe, ist eigentlich schlicht und ergreifend zu erklären, was die neutestamentlichen Begriffe Unzucht und Ehebruch bedeuten. Die werden im Neuen Testament eindeutig als Gebote für den Umgang der Geschlechter miteinander formuliert. Ehebruch und Unzucht. Und ich habe jetzt im Grund einen ganz langen Bogen gemacht, um zu erklären, dass diese beiden Begriffe vom Alten Testament her zu verstehen sind und was das Alte Testament unter diesen beiden Begriffen verstanden hat. Und deshalb diese ganzen Stellen, diese ganzen kulturellen Hintergründe des damaligen Israel und des mosaischen Gesetzes, die sind in Jesus aufgehoben und erfüllt. Worauf es aber ankommt, und das versuchte ich da zu erklären, der Rechtsakt kommt vor dem Geschlechtsakt, und auch im Neuen Testament ist jeder vor- und außereheliche Geschlechtsverkehr als Sünde beurteilt. Das versuchte ich zu erklären, durch diese ganzen alttestamentlichen Stellen. Vom Neuen Testament her ist das manchmal sehr unscharf, weil eigentlich alles klar war und die das nicht ausführen mussten. Aber die Begriffe werden im Alten Testament eindeutig erklärt und der Kontext wird erläutert. Und deshalb ist auch das fürs Neue Testament her da eigentlich logisch und erklärbar, was dahinter zu verstehen ist. So wollte ich es verstanden haben. Ja. Doch, du hast es machen können mit dem Zusatz, dass Paulus und das ganze Neue Testament die Homosexualität von der ethischen Grundlage des mosaischen Gesetzes her beurteilen, ohne dass die Gesetze noch gültig sind für die Gemeinde. Aber das Neue Testament bewertet den Sachverhalt ganz genau wie das Alte Testament. Die entscheidenden Stellen, das wäre noch geschickt, wenn du Römer 1, Vers 26 und 1. Korinther 6, Vers 11 noch zitiert hättest, dann hättest du es vom Neuen Testament her begründet. Ja, das ist aber schwierig. Also typisches evangelikales Loch ist der Sabbat, der Sonntag. Der Sonntag wird nirgendwo im Neuen Testament erwähnt, dass er geheiligt werden soll. Auch das ist so evangelikale Blindschleiche. Im dritten Gebot steht nur, du sollst den Sabbat heiligen, das ist aber der Samstag. Und das ist ein Gesetz Moses, das in Christus erfüllt und aufgehoben ist, wird im Neuen Testament nirgendwo wiederholt. Und der Sonntag ist ein Arbeitstag. Die ersten Christen haben 7 Tage in der Woche geschafft. Das ist eine gute Ordnung Gottes, wenn man ruht und wenn man einen Tag hat zum Ausruhen. Aber man kann den Sonntag zum Beispiel nicht mit dem dritten Gebot begründen. Aber ansonsten, Christus ist das Ende des Gesetzes. Aber das ist vielleicht ein bisschen eine Frage auch für den Samstagabend. Ja, das darfst du anders sehen. Wir haben ja ein weites Herz unter uns. Jetzt. Oh, ein bisschen lauter. Nein. Die Ehe ist nicht nur eine Sache für Christen. Die Ehe ist eine Sache für alle Menschen, eine Schöpfungsordnung für alle Menschen. Und ganz gleich, ob Menschen an Gott glauben oder nicht, sie sollen natürlich an Gott glauben, sie sollen in der Ehe miteinander leben. Und wenn man Gott kennt, dann sucht man auch den Segen Gottes für die Ehe. Aber Gott segnet auch seine Schöpfungsordnung, ganz gleich, ob Menschen ihn kennen, nach ihm fragen oder nicht. Gott segnet die Ehe ganz gleich, ob Menschen nach ihm fragen oder nicht. Ja. Wie gesagt, ich habe das vorher gesagt, die Ordnung, die konkrete Ordnung, ihr Standesamt und dann Kirche oder nur Kirche oder überhaupt nichts, öffentlich und rechtlich, wegen mir mit dem Umzugskarton über die Schwelle, wird mir reichen. Aber öffentlich und rechtlich geschützt muss es sein.